SWR 2 Glauben.
Natürlich wird unsere Wirtschaft überleben, auch wenn wir uns auf das fokussieren, was eigentlich Menschen wichtig ist. Eine intakte Umwelt, gute soziale Beziehungen, starken gesellschaftlichen Zusammenhalt, ein hohes Maß an Solidarität.
Als erstes finde ich immer, Umkehr beginnt erstmal im Kopf. Und ich mag diesen Begriff gutes Leben für alle, weil das genau dieses Bild einer verwandelten Welt schon aufzeigt.
Meine Prognose ist, dass einfach mit jeder Krise die Anzahl der Menschen wächst, die bereit ist, sich dem ökologisch ruinösen Steigerungswahn zu widersetzen und proaktiv damit beginnt, einfach Boden gut zu machen.
Auf einer Querdenker-Demo im November. Verunsicherte Bürgerinnen, aber auch Rechtsradikale und sogenannte Verschwörungstheoretiker begehren gegen die Corona-Auflagen auf. Auch wenn alle hier ihr eigenes Süppchen kochen, der gemeinsame Nenner scheint zu sein, wir wollen die Welt so zurück, wie sie vor der Pandemie war. Wo alle in jedem Moment frei entscheiden konnten, wann sie mit wem wohin gehen und was sie wo kaufen zum Beispiel. Sei es nun eine Kreuzfahrt oder eine Karte für die nächste Opernpremiere. Aber so wie zuvor wird es nicht wieder, sagt Marcel Fratscher. Und das sei auch gut so. Fratscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW.
Die Pandemie ist eine der größten Krisen, die wir in den letzten 100 Jahren gehabt haben und sicherlich seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man jetzt historisch zurückgeht und sich anschaut, wann hat denn eine Gesellschaft große Veränderungen und große Fortschritte auch gemacht, dann sieht man eigentlich, dass es immer solche Krisen waren oder große Verwerfungen waren, die tiefgreifende Veränderungen mit sich gebracht haben.
Damals gediehen auf den Trümmern des Kriegs nicht nur das Grundgesetz mit seinen Freiheitsrechten, auch die Wirtschaft wuchs so schnell wie nie zuvor und bescherte breiten Schichten Wohlstand. Der Zweite Weltkrieg mit seinen 60 Millionen Toten, zerbombten Wohnungen und der vollständigen Zerstörung vieler Städte lässt sich zwar nicht wirklich mit den Verwerfungen der Corona-Pandemie vergleichen, aber ganze 75 Jahre lang hat es seither keine so massiven Einschränkungen gegeben wie die in der aktuellen Pandemie. Das heißt, wir Menschen im wohlhabenden Westen sind eine derartige Krise schlicht nicht gewöhnt. Gerade daraus ergäben sich neue Chancen, sagt Marcel Fratscher.
Für mich kommt als Lehre aus dieser Pandemie einmal sehr positiv das Maß an Solidarität und Gemeinschaftssinn, den wir in Deutschland erlebt haben, bei dem Menschen gesagt haben, ich bin bereit, Opfer zu bringen und auch wirtschaftlich gesehen Einschnitte zu erfahren, wenn wir die schwächsten Menschen unserer Gemeinschaft schützen können und Gesundheit schützen können.
Wenn Menschen die Solidarität mit Schwächeren an die erste Stelle setzen, tun sie das künftig vielleicht auch bei den Krisen, die sie bisher lieber verdrängen. Gemeint sind der Klimawandel, die Ressourcen- und Wasserknappheit und der Biodiversitätsverlust. Denn steigende Meeresspiegel, verdörrte Böden und ausgestorbene Insekten, die Pflanzen bestäuben und Wasser reinigen, könnten am Ende deutlich mehr Menschenleben fordern als jetzt das Virus. Auch daraus entsteht, früher oder später, die Frage nach der Solidarität. Mit ärmeren Menschen aus den Ländern des Südens, die schon jetzt viel stärker betroffen sind. Laut einer aktuellen Umfrage des Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, sind deutlich mehr als 80% der Bürgerinnen und Bürger inzwischen bereit, ihren Lebensstil zu ändern, um Klima und Biodiversität zu schützen.
Menschen fangen an, sich daran zu gewöhnen, dass man auch modern und frei, vielleicht mit weniger Konsum gut auskommen kann,
sagt der Ökonom Nico Pech. Er hat sich als Vordenker der Postwachstumsökonomie, also einer Wirtschaftsform, die ohne Wachstum auskommt, einen Namen gemacht.
Es gibt viele Erfahrungsberichte von Menschen, die zum Inhalt haben, dass eben nicht darunter gelitten wird, dass jetzt anders gearbeitet wird oder dass ganz bestimmte Aktivitäten so nicht mehr möglich sind. Daraus ergibt sich natürlich auch so etwas wie ein Lernprozess, der vielleicht nicht kollektiver Art ist, der aber doch eine Minderheit der Gesellschaft darin bestärkt, sich dem ökologisch ruinösen Steigerungswahn zu verweigern.
Von der Politik ist derzeit nicht zu hören, dass wir nach der Pandemie auf irgendetwas verzichten müssten. Ganz im Gegenteil, gerade vom Konsum verspricht man sich den großen Befreiungsschlag. Denn dann kann die Wirtschaft endlich wieder wachsen, um die Löcher, die die Pandemie gerissen hat, zu stopfen. Aber Expertinnen und Experten warnen schon lange. Nur wenn sich Wirtschaft und auch die Landwirtschaft grundlegend ändern, ist der Planet zu retten. Bloß, anders als auf die Virologen bei der Corona-Pandemie, hört die Politik nicht auf die Klimaforscherinnen und Artenforscher. Zumindest werden die notwendigen Maßnahmen nur quälend langsam umgesetzt. Denn drastische Steuererhöhungen, beispielsweise für Kohlendioxid oder Verbote für Wegwerfartikel, könnten Wählerstimmen kosten, kritisiert Nico Pech.
Das wird befördert von einer Politik, die natürlich auch in keinster Weise durchblicken lässt, dass sie gewillt ist, Lehren aus der Corona-Pandemie zu ziehen, nämlich der Gestalt, dass die Corona-Pandemie eine Wachstums- und auch eine Digitalisierungskrise ist.
Die Digitalisierung hat aus seiner Sicht das globalisierte und umweltzerstörerische Wachstum überhaupt erst ermöglicht.
Stattdessen versucht die Politik, den Menschen klarzumachen, dass nach der Corona-Pandemie der in Anführungszeichen Normalzustand wiederhergerichtet werden muss. Und da werden alle Grenzen durchbrochen, indem man Geld druckt, bis das Papier ausgeht.
Man staunt, wofür plötzlich Geld da ist. Allerdings werden diese Hilfen auch dringend gebraucht. Zum Beispiel, damit Kurzarbeitende und Solo-Selbstständige wie Yogalehrer und Künstlerinnen über die Runden kommen.
Ich bin selbstständiger Lichtoperator. Ich bin mit Bands Europa, deutschlandweit unterwegs und ja, mache die Lichtshow. Ich durfte oder kann mit meinen Voraussetzungen selber nicht die Soforthilfen beantragen und laufe weiterhin auf dem Trockenen.
Sagt der 36-jährige Pascal. Zusammen mit Tänzerinnen, Jongleuren und Trommlern marschierte er Ende Oktober auf der Demo Alarmstufe Rot in Berlin. Vorneweg fuhr ein großer Sarg auf einem Anhänger. Das Symbol für den nahen Tod des Geschäfts von Rockkonzertveranstaltern, Musikerinnen und Schauspielern. Pascal hält ein Plakat in die Höhe. Auf rotem Hintergrund steht: Rettet die Veranstaltungswirtschaft.
Ich bin hier, um stellvertretend für alle, die nicht können, zu demonstrieren. Und zwar, es geht darum, die Maßnahmen, die aktuell zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft bestehen, nicht ausreichen und definitiv angepasst werden müssen.
Seither sind weitere Unterstützungszahlungen geflossen, jedoch nicht ausreichend, wie die Organisation Alarmstufe Rot betont. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung warnt vor einer Pleitewelle und steigender Arbeitslosigkeit. Deutlich mehr als eine 500.000 sozialversicherungspflichtiger Jobs seien 2020 verloren gegangen. Dazu kämen 850.000 Minijobber, die in keiner Statistik auftauchen und die keinen Anspruch auf Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld haben. Schon jetzt habe die Krise mit aller Deutlichkeit gezeigt, dass der Markt nicht alles alleine regelt.
Diese Marktgläubigkeit, die wir doch lange, seit den 90er Jahren, immer wieder erlebt haben, dass das jetzt zum Bewusstsein kommt, nee, da brauchen wir einen Kurswechsel.
Nur ein starker Staat könne solche Krisen managen, meint Marcel Fratscher.
Und auch was Klimaschutz und digitale Transformation betrifft, hoffe ich, dass uns jetzt bewusst wird, dass wir eben nicht einfach mal sorgenfrei in die Zukunft leben können, aufs Beste hoffen, sondern dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit, dazu gehören eben nicht nur die Pandemie, sondern auch die Klimakatastrophe oder Klimakrise, die digitale Transformation, die soziale Polarisierung, das sind für mich die drei großen Krisen, dass man das nur global und europäisch gemeinsam lösen kann.
Fratscher sieht in der Globalisierung eine große Chance. Und er will auch nicht, wie Nico Pech, das Wirtschaftswachstum abschaffen. Die Digitalisierung hält er dabei für einen Teil der Lösung. Schließlich können digitalisierte Prozesse Ressourcen einsparen, weil sie beispielsweise ein besseres Recycling ermöglichen oder Verkehrsströme durch bessere Lenkung reduzieren helfen. Grünes Wachstum sei möglich, so der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
Wenn dieses Wohlbefinden und dieser Wohlstand wächst, ist es etwas Gutes. Das Problem ist, dass wir Wirtschaftswachstum eigentlich schlecht messen. Durch den Wert in Euro von Produkten, die gekauft oder verkauft werden. Und das ist einfach eine viel zu enge und häufig irreführende Perspektive. Also wir brauchen andere Indikatoren.
Zum Beispiel wachsendes Wohlbefinden anstelle von reinem Wirtschaftswachstum. Schließlich treibt der ständig wachsende Wohlstand, den wir in den wohlhabenden Ländern als selbstverständlich und uns zustehend erachten, den Planeten Erde immer stärker an seine Grenzen. Und das weiß die Menschheit nicht erst seit Corona.
Wir wissen es seit den 70ern, dass wir auf eine Krise zusteuern und dass die Art und Weise, wie wir leben, uns exakt in diese Problematik führt, in der wir heute stehen,
sagt zum Beispiel die Theologin Sarah Köhler.
Aber das Narrativ, wir schaffen das noch, obwohl die Zeit immer enger wird und die Veränderung sich seit 50 Jahren nicht einstellt, ändert sich nicht.
Tatsächlich hat sich der Ressourcenverbrauch auf der Erde seit 1980 verdoppelt. Gemeint sind Rohstoffe wie Metalle, Kohle und Holz. Dazu kommen ökologische Güter wie Wasser, Land und saubere Luft. Die Menschheit verbraucht deutlich mehr, als unser Planet in der Lage ist, in seinem Ökosystem zu regenerieren. Würden alle Menschen so viel wie die Deutschen konsumieren, würden sogar drei Erden gebraucht. Corona hat daran, wenn überhaupt, nur vorübergehend etwas geändert.
Das ist eben einerseits aus meiner Sicht neu zu fragen, wozu der Mensch geschaffen ist, was vielleicht auch der Sinn menschlicher Existenz auf Erden ist,
sagt Sarah Köhler.
Und da können eben Religion, spirituelle Wege deutlich mehr Ansatzpunkte geben als wissenschaftliche. Die Wissenschaft bietet uns Daten und Fakten und Erkenntnisse, aber sie bietet uns keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens oder dem Zweck unserer Existenz.
Diesem Sinn des Lebens nachzuspüren und der notwendigen Wirtschaftswende eine spirituelle Grundlage zu geben, betrachten die Kirchen in Deutschland als ihre Aufgabe. Sarah Köhler arbeitet dafür beim bundesweiten ökumenischen Netzwerk Umkehr zum Leben, den Wandel gestalten. Das Netzwerk entstand im Jahr 2011.
Unsere Geburtsstunde war das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung zur großen Transformation,
sagt Köhlers Kollegin, die Politikwissenschaftlerin Constanze Latussek, die das Netzwerk koordiniert.
Das ist im Prinzip so unsere Basis oder Grundlage, zu schauen, wie wir auf unserer Ebene die große Transformation, also das Umdenken als ökumenischer Prozess begleiten und stützen können. Es geht um die Bewahrung oder auch die Verletzung der planetaren Grenzen. Das ist genau der Punkt, warum wir dieses Netzwerk auch gegründet haben, weil wir schauen wollen, wie Kirchen eben dazu beitragen können, diese große Transformation hinzukriegen, diese Umkehr auch in die Köpfe zu kriegen.
Das ökumenische Netzwerk Umkehr zum Leben, den Wandel gestalten, versteht sich als Think Tank oder spirituelle Suchbewegung. Es wird von vielen evangelischen Landeskirchen sowie einigen Bistümern im Süden Deutschlands außerdem vom Brot für die Welt, dem katholischen Hilfswerk Miserior und weiteren christlichen Initiativen getragen und finanziert. Das Netzwerk will der unbequeme Treiber einer radikal biblischen innerkirchlichen Umkehr für eine transformative ökumenische Befreiungsbewegung sein, so die Selbstdarstellung. Dabei will es einen Bewusstseinswandel anschieben, innerhalb der kirchlichen Organisationen, aber auch bei den über 40 Millionen Christen in Deutschland, die Kirchenmitglieder sind, sagt Constanze Latussek.
Als erstes finde ich immer, Umkehr beginnt erstmal im Kopf. Und da ist nicht so hilfreich aus meiner Sicht die Frage, was habe ich alles falsch gemacht, worauf soll ich verzichten, oh Gott, die Welt geht unter.
Tatsächlich geht es bei der großen Transformation nicht nur um politische Vorgaben. Die Einzelnen müssen mitziehen, wenn die Transformation gelingen soll.
Wir wissen eigentlich schon seit vielen, ja schon fast schon 1000 Jahren, was Menschen eigentlich glücklich, zufrieden und friedlich miteinander leben lässt. Corona hat an diesen Zielen nichts geändert. Es ist vielmehr so, dass die Ziele deutlicher geworden sind. Sowohl die Ziele als auch die Möglichkeit.
Dass Fluglinien am Boden blieben, dass die großen Warenhäuser geschlossen wurden. Constanze Latussek macht das zuversichtlich, dass Veränderung möglich ist.
Es geht. Man kann alles anhalten. Es gibt Alternativen. Es gibt Möglichkeiten, wo auch immer schon gesagt wurde im Vorfeld, naja, der CO2-Preis, der darf keine 2 Euro teurer sein, sonst bricht die Wirtschaft zusammen. Und jetzt auf einmal hat man über Wochen und Monate die gesamte Wirtschaft angehalten und es ging.
Aber selbst wer die Grenzen der Schöpfung respektieren möchte, hat es in der modernen Industriegesellschaft oft gar nicht so einfach, sich umweltgerecht zu verhalten. Ist es zum Beispiel verwerflich, ein Auto zu fahren, in den Urlaub zu reisen, Verpackungen wegzuwerfen oder Fleisch zu essen? Dinge, die seit Jahrzehnten als selbstverständlich gelten, die sich manchmal auch kaum vermeiden lassen, jedoch der Erde als Ökosystem immer mehr die Luft abdrücken.
Gerade wir als Christen sollten mit einem Bild einer verwandelten Welt, die wir mit Gottes Hilfe bauen können, anfangen und dahin schauen, wo wir hinkommen möchten. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, wenn du ein Boot bauen willst, dann wecke die Sehnsucht nach dem Meer. Und ich mag diesen Begriff gutes Leben für alle, weil das genau dieses Bild einer verwandelten Welt schon aufzeigt.
Also ein kultureller Wandel schließt auch ein neues Ideal ein.
Ergänzt Latusseks Kollegin aus dem ökumenischen Netzwerk, Sarah Köhler.
weg vom Wachstumsideal, vom materiellen Besitz, Haus, Pool, Pferd, daran messe ich meinen Wert. Nein, wir brauchen neue Wertesysteme, neue Werteorientierung. Und das ist eine persönliche Einstellungssache. Da kann Spiritualität unterstützen und helfen. Und da setzen wir auch an.
Zielgruppe sind die rund 25.000 evangelischen und katholischen Gemeinden in Deutschland und die Landeskirchen und Bistümer selbst. Darüber hinaus kirchliche Institutionen wie Caritas und Diakonie, die mit Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen viele Millionen Menschen erreichen. Tatsächlich kann die Kirche auch selbst ganz konkret mehr für den Klima- und Artenschutz tun und damit zur Bewahrung der Schöpfung beitragen. Denn als zweitgrößter Arbeitgeber Deutschlands besitzt sie eine echte Einkaufsmacht. Bietet sie weniger Fleisch in den Küchen von Kliniken oder Kitas an, wirkt sich das spürbar aus. Noch konkreter wird es beim Landbesitz der Kirchen. Das sind Äcker, Weiden und Wald, insgesamt 825.000 Hektar und damit mehr als 2% der Fläche Deutschlands. Geht es nach dem Nachhaltigkeitsprinzip des Netzwerks, sollte das Land nur noch an Bauern verpachtet werden, die auf den Flächen mit Hecken und Blühstreifen den Artenschutz fördern. Hier will das Netzwerk selbstkritisch alte Gewohnheiten durchbrechen, die wegen des Zustands der Erde einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Aber natürlich hat ein kirchliches Netzwerk erstmal die einzelnen Menschen im Blick.
Wenn wir jetzt Psychologen fragen oder Glücksforscher fragen, dann sagen die nicht Geld, 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 Wirtschaftswachstum, sondern die sagen, glücklich machen Menschen eigentlich ganz andere Dinge. Zum Beispiel das soziale Miteinander, zum Beispiel, dass man einander hilft. Dankbarkeit ist ein ganz enormer Glücksfaktor. Sich nicht zu vergleichen mit anderen, Spiritualität und so weiter und so weiter.
Fast jede und jeder zweite Deutsche ist immer noch Mitglied der Kirche. Sollte es gelingen, diese Menschen mit der Botschaft des Wandels zum Genug zu erreichen, hätte das spürbare Folgen. Auch in der Politik scheint der Wandel bereits Fuß zu fassen. Im Dezember haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschlossen, bis zum Jahr 2030 ihr Klimaziel von 40% auf 55% Minderung des CO2-Ausstoßes gegenüber dem Jahr 1990 zu erhöhen. Außerdem wurde das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 verbindlich festgeschrieben. Trotzdem gilt es noch, dicke Bretter zu bohren, denn die Orientierung auf Wirtschaftswachstum wird weiterhin mit Klauen und Zähnen verteidigt. Schließlich kann die uns bekannte Marktwirtschaft nur überleben, wenn sie wächst. Regiert wird daher zumeist nach dem Motto, die Erde kann gerettet werden, ohne dass wir allzu viel verzichten, allzu viel bezahlen, allzu viel verändern. Denn der Mensch wird rechtzeitig die nötigen technischen Neuerungen erfinden, um mit den Unbillen des Klimawandels, verschmutzten Ozeanen und den Folgen von Ressourcenknappheit und Artensterben zurechtzukommen.
Wir leben nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch und psychisch derart über unsere Verhältnisse, dass also eine Stabilisierung unseres derzeitigen Lebensstils in den fortgeschrittenen Konsumgesellschaften unmöglich ist.
Sagt der Postwachstumsökonom Nico Pech.
Die Ressourcen, die wir bräuchten, um so weiter zu wirtschaften, die sind schlicht und ergreifend nicht vorhanden.
Wenn wir es schaffen, neue Technologien, andere Technologien in Bezug auf Klimaschutz herzustellen, dann wird die deutsche Wirtschaft massiv gestärkt. Es werden mehr und bessere Jobs in Deutschland entstehen können.
Hält zum Beispiel der Ökonom Marcel Fratscher dagegen.
Es gibt keinen Widerspruch zwischen einer gesunden Wirtschaft, einer erfolgreichen Wirtschaft und einem hohen Maß an Lebensqualität, an Umweltschutz, an Klimaschutz und hohem Maß an sozialem Frieden.
Im Vertrauen auf den technischen Fortschritt nutzt die Menschheit weiterhin die Ressourcen der Erde, als wäre sie in der Lage, die Ökosystemdienstleistungen des Planeten durch menschengemachte Erfindungen zu ersetzen. Dabei handelt es sich um gigantische Naturprozesse wie den globalen Kohlenstoffkreislauf, die Reinigung und Bewahrung der weltweiten Süßwasservorräte oder die Klimaregulierung durch den Golfstrom. Der Mensch erforscht diese komplexen Zusammenhänge, beherrschen tut er sie jedoch nicht. Trotzdem bleibt wissensbasierte Innovation das große Zauberwort, mit dem der Übergang in eine umweltfreundliche Zukunft gelingen soll.
Das Problem ist, dass wir diese Veränderung viel schneller gestalten müssen. Also wir müssen weg von alten Technologien, müssen hin zu neuen Technologien.
Der Präsident des DIW verspricht sich einiges von Elektroautos, die Dieselmotoren überflüssig machen. Und er will hin zu Prozessen, die mit künstlicher Intelligenz und weiterer Digitalisierung funktionieren. Das soll dann eine ressourcenschonendere Produktion ermöglichen. Die Umstellung allerdings verschlingt erst einmal weitere Ressourcen. Neben der Digitalisierung gilt auch die sogenannte Bioökonomie als Hoffnungsträger. Diese Wirtschaftsform soll statt Öl oder Gas nachwachsende Rohstoffe oder auch Abfälle in der Güterherstellung nutzen. Solche grünen Wachstumspläne hätten sich in der Vergangenheit allerdings stets als Illusion entpuppt, sagt Nico Pech.
Wir hatten in den 80er Jahren einen Traum, der darin bestand, dass die Digitalisierung dazu führen würde, ein modernes Wohlstandssystem aufzubauen, das total ressourcenleicht ist, also gar nicht vieler Energieströme bedarf und auch sonstiger Mineralien nicht bedarf. Und das genaue Gegenteil ist der Fall. Man kann also sagen, dass die Digitalisierung den Planeten regelrecht rematerialisiert hat, weil noch mehr Güterströme, noch mehr Personenverkehr möglich geworden ist. Immer mehr Menschen führen ein kosmopolitisches Dasein. Also unser wachsender Wohlstand ist eben das Resultat dieser globalen, hochfrequenten und ungeschützten Vernetzung. Das heißt, wir haben die Produktion der Dinge enorm verbilligen können, indem wir jedes Produkt zerlegen in einzelne Bestandteile, die dann jeweils dort hochspezialisiert und standardisiert hergestellt werden, wo die Kosten besonders gering sind.
Solch ein hochkomplex vernetztes System sei deutlich anfälliger für Krisen, so Pech, und nennt die weltumspannende Pandemie als bestes Beispiel. Er fordert daher eine Re-Regionalisierung von Teilen der Wirtschaft.
Wir werden nie ohne globalen Güteraustausch auskommen. Das wäre nämlich wirklich finsteres Mittelalter. Aber wie wäre es dann mit einer Mixtur, indem wir zum Beispiel sagen, alles, was wir zu den wirklich essentiellen Grundbedürfnissen des Menschen zählen, nicht nur in der Gesundheit, sondern vor allem in der Ernährung, das sollten wir nicht der Globalisierung anheimstellen.
Klar wäre, dass die lokale Produktion alles teurer macht, während gleichzeitig die Löhne sinken. Weil in der Postwachstumsökonomie aber gar nicht mehr so viel produziert, sondern viel mehr repariert würde, bräuchte man auch nicht mehr so viel Geld. Dinge wie Autos, Rasenmäher oder Bohrmaschinen würden geteilt. Damit trotz weniger Konsum alle Arbeit haben, sollte die durchschnittliche Arbeitszeit nur noch 20 Stunden betragen, sagt Nico Pech. In der zusätzlichen Freizeit könnte man sich mit Freunden treffen, mit Kindern spielen oder sein eigenes Gemüse anbauen.
Meine Prognose ist, dass einfach mit jeder Krise die Anzahl der Menschen wächst, die bereit ist, sich dem ökologisch ruinösen Steigerungswahn zu widersetzen und proaktiv damit beginnt, nach Gleichgesinnten zu suchen, um gemeinsam in Projekten einfach Boden gut zu machen.
Wir leben in einer Wirtschaft, die tötet. Und wir sind, wenn wir den Kapitalismus fördern mit unserem Einkaufen und unserem Konsum, sind wir auch Teil des Problems. Und das kann man ja auch sagen. Ja, ich bin Teil des Problems und möchte jetzt aber Teil der Lösung werden,
sagt Sarah Köhler vom ökumenischen Netzwerk Umkehr zum Leben, den Wandel gestalten. Die 34-Jährige hat zuvor für Greenpeace und den BUND gearbeitet.
Ohne den moralischen Zeigefinger, ohne, sage ich mal, Buße zu tun, die im Kämmerchen stattfindet, das kann man als christliche Gemeinschaft super tun und sich gegenseitig unterstützen, weitergehen und sagen, wir wollen das nicht mehr.
So in etwa praktiziert das bereits der katholische Theologe und Pastoralreferent Christoph Fuhrbach mit seiner vierköpfigen Familie in Neustadt an der Weinstraße. Gerade sitzt er vor einem Holzofen und bricht Späne von groben Holzscheiten ab. Damit wird das ganze Haus geheizt, das er eigenhändig ökogerecht saniert hat. Fuhrbach hat sich einem ökologischen Lebensstil ohne eigenes Auto verschrieben. Er braucht seither kaum noch Geld.
Ich habe das auch schon angemerkt, dass ich der Meinung bin, dass wir auch in kirchlichen Berufen, zumindest jetzt als Pastoralreferent, eigentlich zu viel Geld verdienen, was aus meiner Sicht auch nicht biblisch begründbar ist, wo Jesus eher immer auf Seiten der Armen stand. Tatsächlich wächst unser Konto an und wir wissen wirklich nicht recht, wohin mit dem Geld.
Damit sind die Fuhrbachs übrigens nicht allein. Aber die wenigsten gestehen sich das auch ein. Stattdessen kaufen sie sich dann lieber einen SUV oder ein Wochenendhaus. Dabei könnte die Postwachstumsökonomie den Planeten retten. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung lehnt eine Diskussion darüber nicht grundsätzlich ab.
Dann würde wahrscheinlich nachher rauskommen, dass auch ein schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt durchaus auch einhergehen kann mit einer Zunahme der Lebenszufriedenheit und des Wohlstands. Und ich glaube, in diese Diskussion müssen wir reinkommen. Nicht eine dogmatische Diskussion, ist jetzt Wirtschaftswachstum richtig oder falsch. Es gibt einfach viel wichtigere Indikatoren.